Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Martin Spiller. Die Grünen haben in der Kohleregion Lausitz traditionell keinen besonders guten Stand. Grünen-Chefin Ricarda Lang versucht das zu ändern und hat heute in Schwarze Pumpe die Ausbildungsstätte des Energieunternehmens LEAG besucht. Ob das Ganze mehr war als ein frühes Wahlkampfmanöver, hat RBB-Reporter Sebastian Schiller beobachtet.
Guten Mittag. Hi. Hier alle auf der Auszubildendenvertretung.
Grünen-Chefin Ricarda Lang versucht, mit Azubis in Schwarze Pumpe ins Gespräch zu kommen. Vergeblich. Diese halten Plakate hoch. Was ist mit uns, heißt es da? Oder wir sind die nächste Generation.
Ja, ich würde sagen, das ist auch unser Ziel.
Die jungen Menschen haben heute ihren ersten Ausbildungstag. Die, die schon länger dabei sind, sprechen später offener.
Ich erhoffe mir, dass die Message in die Politik reingeht, dass wir als LEAG in die Zukunft gehen und dass wir gute Azubis haben und gute Facharbeiter irgendwann in dieser Region leben können.
Ich hoffe, etwas mehr Verständnis für unsere Situation hier. Der Kohlebergbau per se, die Industrie, die daran angeschlossen ist, ist ja auch die Zukunft meines Kindes. Man möchte auch eigentlich, dass die Fachkräfte hier bleiben und nicht in alle Welt auswandern.
Die Gespräche finden hinter verschlossenen Türen statt. Fest steht aber, konkrete Zusagen hat die Grünen-Chefin nicht im Gepäck. Und sie bleibt dabei. 2038 soll die Kohleverstromung in Deutschland spätestens enden. Ginge es nur nach den Grünen schon 2030.
Ich glaube, Sie verstehen, dass ich jetzt nicht mich hinstelle und plötzlich sage, das grüne Wahlprogramm hat keine Bedeutung mehr. Gleichzeitig halte ich es für meine Aufgabe, wenn ich auch hierher komme, zu schauen, wie können wir Bedingungen schaffen, wie können jetzt die Voraussetzungen geschaffen werden. Denn am Ende geht es eben nicht um ein höheres Ziel, sondern es geht auch um die Menschen, die hier vor Ort arbeiten. Zum Beispiel die Entscheidung über neue Kraftwerke, die sollte jetzt sehr schnell getroffen werden.
Kraftwerke auf Basis von Gas und Wasserstoff zum Beispiel. Diese sollen einen Teil der Energieversorgung übernehmen, wenn 2028 der letzte Kraftwerksblock in Jenschwalde vom Netz geht. 10 Jahre später in Schwarze Pumpe. Das Energieunternehmen LEAG investiert zudem in erneuerbare Energien. Das Unternehmen arbeite sehr gut mit dem von den Grünen geführten Wirtschaftsministerium zusammen, sagt der LEAG-Vorstandsvorsitzende Thorsten Kramer.
Und natürlich machen wir diese Region zu einem Green Valley der Lausitz, indem wir diese Energie in dieser Hülle und Fülle hier ansiedeln werden. Und das Allerwichtigste sind, glaube ich, dass wir die Menschen nicht auf der Strecke lassen, um sicherzustellen, dass die Region auch in 10, 15 Jahren noch das bietet, was sie heute bietet, nämlich Arbeitsplätze, Wohlstand, Versorgungssicherheit und den dann auch aus Grünstrom.
Das Green Valley der Lausitz gefällt mir sehr gut.
Dankeschön.
Da arbeiten wir gern zusammen dran.
Dankeschön.
Die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, hat das Energieunternehmen LEAG in der Lausitz besucht. RBB-Reporter Sebastian Schiller berichtete. Der Mangel an Pflegekräften, der klingt erstmal abstrakt, wird aber immer öfter auch sehr konkret. So wie in der kommenden Woche in Finsterwalde. Dort nämlich muss der ambulante Pflegedienst des DRK schließen, weil Fachkräfte fehlen. Neue Ideen sind gefragt. So wie am Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen, wo in der kommenden Woche die ersten Pflege-Azubis aus dem Kosovo eintreffen werden. Und damit die auch langfristig bleiben, hat man sich einiges überlegt, wie Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst berichtet.
Ankommen und dann gleich loslegen mit der Ausbildung. Genau so soll es nicht laufen am Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen. Die ersten 5 jungen Leute aus dem Kosovo, die hier demnächst ankommen, sollen sich erstmal einleben und auch wohlfühlen, bevor im Oktober die Ausbildung beginnt, sagt Oberin Una Kniebusch.
Wir haben jetzt einen Monat geplant, Programm zu machen, Sprachunterricht hier nochmal, aber eben auch, wo ist der Supermarkt, wo finde ich was für meine Wohnung, welche Ämter muss ich haben, eine Sparkassenkarte oder was ähnliches. Und dann wollen wir ihnen auch ein bisschen die Region, die Umgebung zeigen, nach Berlin machen. Reinfahren, dass sie ankommen, dass sie nicht gleich am ersten Tag schon in der Schule sitzen und eigentlich noch nichts geregelt haben.
Auch am Johanniter-Krankenhaus gehen nach und nach viele Pflegekräfte in Rente und es mangelt an ausreichend qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern für die Pflegeschule. Die 5 jungen Leute aus dem Kosovo sollen kommen, um zu bleiben. Damit das klappt, sind Una Kniebusch und Gabriele Unger, die Leiterin der Pflegeschule, selbst nach Pristina gereist und haben Auswahlgespräche geführt.
Die haben super schulische Voraussetzungen und die Motivation spielt eine große Rolle. Dann natürlich auch hierbleiben, in der Pflege arbeiten wollen. Das setzt voraus, dass sie auch eine Vorstellung vom Berufsbild haben. Auch die Hobbys, da haben wir schon so ein bisschen nachgefragt, weil das Freizeitverhalten natürlich auch nicht ganz unwichtig ist. Wie weit kriegen wir die auch integriert? Weil das Leben hier ist eben mehr als nur 8 Stunden Arbeit oder Unterricht.
Das Problem ist, dass wir nicht genug Auszubildende finden, mehr in der Region, Viele wollen studieren. Die Möglichkeiten sind auch gegeben zu studieren. Alle suchen Mitarbeiter, wie verrückt. Und wir müssen unseren Standort hier als Krankenhaus sichern. Wir haben einen Versorgungsauftrag für die Bevölkerung hier mit den Krankheitsbildern. Und dafür brauchen wir Mitarbeiter hier im Haus, um dann eben die Stationen und den Pflegebereich auch betreiben zu können hier.
Marco Bünger hat mit seiner Beratungsfirma die Kontakte in den Kosovo geknüpft, gefördert vom Land Brandenburg. 230.000 Euro investiert das Gesundheitsministerium pro Jahr in das Projekt. In Baden-Württemberg habe sich die Anwerbung von Pflege-Azubis aus dem Kosovo bereits über Jahre etabliert, so Bünger. Ähnliches plane man nun auch für Brandenburg.
Wir holen junge Leute aus Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit, bieten ihnen hier eine sehr gute Ausbildung an, von Beginn an auch mit einer guten Bezahlung. Ungefähr 1.300 Euro fängt man hier an mittlerweile. Da können die auch von leben, wahrscheinlich sogar schon ihre Familien unterstützen, geringfügig. Wir haben mal so ein Einkommen manchmal, wenn jemand arbeitet, von 500 Euro oder so.
Außerdem spreche die kulturelle Nähe für Auszubildende aus dem Kosovo. Viele hätten durch Freunde und Verwandte bereits Kontakte nach Deutschland, nehmen das Land sehr positiv wahr, so Bünger. Außerdem könne man sich mit guten Arbeitsbedingungen einen Namen machen und weitere Bewerber anziehen.
Es gibt keine Knebelverträge oder irgend sowas. Also die müssen jetzt nicht irgendwelches Geld zurückbezahlen oder, keine Ahnung, sich verpflichten, x Jahre hier zu bleiben. Also es ist auch ein faires Projekt für beide Seiten. Also wenn jemand sagt, ich schaffe das hier nicht, ich möchte zurück in den Kosovo, dann ist das so. Dann muss er da oder sie da nichts befürchten oder so.
Doch das wollen die Verantwortlichen am Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen unbedingt vermeiden. Im Gegenteil, den ersten 5 kosovarischen Pflege-Azubis sollen möglichst bald weitere folgen.
Pflege-Azubis aus dem Kosovo für Treuenbrietzen. Amelie Ernst hat das Projekt vorgestellt. Jahrelang wurde Sondermüll auch aus Deutschland nach Jelonagura verbracht, 40 Kilometer von der brandenburgischen Grenze entfernt. Und dann lagerten Asbest- und Chemieabfälle dort, obwohl die Betreiber der Deponie schon mit Bußgeldern belegt wurden, um Missstände und vor allem die 5000 Tonnen gefährlicher Stoffe zu beseitigen. Die gingen dann vor 4 Wochen in Flammen auf, jedenfalls große Teile davon. Ein Großeinsatz der Feuerwehr mit Löschflugzeugen war nötig. Sabine Zitschke über die Folgen.
Es riecht immer noch brenzlig am Stadtrand von Jelonagura. Im Wellblechdach der Halle klafft ein großes Loch. Der Müll darin, eine Mischung aus schwarzem Ruß und Dreck. Obwohl die Flammen längst gelöscht sind, riegelt die Feuerwehr das Gelände immer noch ab. Die Abfälle oder das, was von ihnen übrig blieb, müssen nämlich entsorgt werden. Krzysztof Kalitschuk, der 2. Bürgermeister von Jelonagura, erklärt, wie es weitergeht.
In den nächsten Tagen wird uns die Feuerwehr das Gelände übergeben. Inzwischen haben wir 44 Millionen Zloty von der Regierung bewilligt bekommen, um die verbrannte Lagerstätte zu räumen. Seit einer Woche verhandeln wir mit der Firma, die das umsetzen soll.
In der Stadt hängen überall Infotafeln mit aktuellen Werten zur Luftqualität. Doch von Entwarnung kann man nicht wirklich sprechen, denn es ist nach wie vor unklar, wie viel kontaminiertes Löschwasser in die Umwelt gelangt ist. Pavel Koslowski, Pressesprecher des Marschallamtes Lebuser Land.
Es wurden von uns Grund- und Abwasseruntersuchungen in Auftrag gegeben. Die Proben, die am 2. August in Chilip entnommen wurden, werden von einem unabhängigen Institut aus Poznan untersucht. Jetzt warten wir auf die Ergebnisse.
In der Nähe des Brandherdes gibt es einen kleinen Wasserkanal. Dort wurden schon mögliche Hinweise auf eine mögliche Kontamination gefunden. Doch ob sie vom aktuellen Brand stammen, ist noch unklar. Denn in Jelonagura werden seit Jahren chemische Abfälle zwischengelagert, auch aus Deutschland. Es gibt zwar gegen das Lager viele Proteste der Anwohner, doch geholfen hat bislang nichts, sagen die Anwohner, die auch das Krisen- und Informationsmanagement rund um das Brandgeschehen bemängeln.
Die interessieren sich gar nicht für uns. Wir erfahren alles vom Hörensagen. Es gibt nichts Konkretes, keine Aushänge für uns Anwohner. Einmal sagen sie, dass das Wasser kontaminiert ist, dann heißt es wieder, dass das Wasser in Ordnung ist. Und so geht es immer weiter.
Damit sich so ein Desaster in der Zukunft nicht wiederholt, hat die Stadt Jelonagura entschieden, keine Genehmigungen mehr für die Lagerung von Sondermüll zu erteilen.
Sabine Zitschke berichtete. 55.000 Haushalte im Osten Berlins müssen am Dienstag ohne Warmwasser auskommen, immerhin 17 Stunden lang. Der Versorger Vattenfall will damit das Fernwärmenetz für den Winter vorbereiten. Und was sagen die Betroffenen? Unser Reporter Matthias Bartsch ist nach Prenzlauer Berg gefahren und hat mit Anwohnern gesprochen, die vom Warmwasserstopp betroffen sind.
Im Bötzow-Viertel reagieren die meisten Anwohner gelassen auf die Nachricht, dass für immerhin 17 Stunden kein warmes Wasser zur Verfügung steht. Einige sind etwas überrascht, weil sie gerade erst aus dem Urlaub wieder zurück sind. Die meisten aber wissen von der Maßnahme über Aushänge der Hausverwaltung.
Ich habe kein Problem damit. Es ist so heiß, das Wetter ist super, man kann kalt duschen und Wasserkocher geht ja noch. Also alles paletti und danke fürs Bescheid sagen.
Kein Ding, also ich bin da jetzt nicht so viel Verwendung für warmes Wasser morgen den Tag über. Duschen tue ich auch kalt, also das schränkt mich jetzt eigentlich nicht ein.
Warm Wasser ist natürlich immer so eine Sache, aber ich finde, bei den Temperaturen macht es auch mal nicht. Wenn es nicht länger dauert, macht es jetzt auch mal nichts aus, bei kaltem Wasser zu duschen. Wenn es denn dem guten Zweck dient und alles nachher läuft, finde ich es persönlich okay.
Betroffen vom Warmwasserstopp sind rund 55.000 Haushalte, die Fernwärme beziehen. Vor allem in den Bezirken Pankow und Lichtenberg wird das Warmwasser von 7 Uhr bis Mitternacht abgedreht. Auch einige Straßenzüge in Friedrichshain sind betroffen. Für das Vivantes-Klinikum Friedrichshain soll über eine Notversorgung die benötigte Wärme geliefert werden. Als Grund für den Warmwasserstopp nennt Vattenfall Wartungsmaßnahmen. Die Sommerzeit werde genutzt, um das Fernwärmenetz fit für den Winter zu machen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.